Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Virtuelle Realitäten und künstliche Intelligenz sind auf dem Vormarsch. Die Technik wird besser und besser. Viele Menschen machen sich Sorgen, dass sie unser Verhältnis zur Wirklichkeit immer weiter aus der Bahn wirft. Aber vielleicht kann sie auch genau das Gegenteil erreichen und uns besonders eindrücklich mit der Realität konfrontieren. Wir schauen uns heute an, wie das Theater digitale Möglichkeiten nutzt, um genau das zu erreichen. In Essen entwirft das Kollektiv Minus 1 Labs mithilfe der Augmented Reality einen Blick in die Klimakatastrophen der Zukunft, und die Performance-Veteranen von Rimini Protokoll nutzen in Berlin die KI, um Lebensgeschichten weiterzuerzählen. Das alles heute bei Rang 1. Schön, dass Sie mit dabei sind. Theater. Das ist immer noch eine direkte Kunst. Menschen auf der Bühne, Menschen im Publikum. Das digitale Theater ist nach wie vor nur selten wirklich erfolgreich. Beim Theatertreffen im letzten Jahr hat die Virtual Reality Performance End of Life der Gruppe Darum allerdings für ziemliche Furore gesorgt, aber auch für erhitzte Diskussionen über die Frage, was ist eigentlich Theater? Das Kollektiv Minus 1 Labs arbeitet schon seit Jahren an dieser Schnittstelle von Bühnenerlebnissen und digitaler Kunst und war ebenfalls schon vor einigen Jahren beim Theatertreffen zu Gast. Jetzt bringt es am Schauspiel Essen eine neue Produktion heraus, die mit der sogenannten Augmented Reality arbeitet. Memories of Snow heißt der Abend, und wir können jetzt mit dem künstlerischen Leiter darüber sprechen, was das für ein Erlebnis sein wird. Der Regisseur, Autor und Digitalkünstler Roman Senkel ist zu Gast bei Rang 1. Schönen guten Tag, Herr Senkel.
Schönen guten Tag.
Ausgangspunkt für dieses Projekt ist ja ein Theaterstück von der Autorin Theona Galguzio. I can only fall asleep if I imagine it is snowing, heißt es. Worum geht's da inhaltlich?
Also an sich erstmal beziehen wir uns sozusagen, ich sage jetzt mal, in unterschiedlichen Teilen des Abends unterschiedlich konkret auf das Stück. Es gibt einige Sequenzen, die sind wirklich aus dem Originalstück entnommen. Es gibt andere Teile, die nähern sich dem ursprünglichen Stück relativ frei. Allerdings sind auch diese, ich sage jetzt mal, insgesamt der Theaterabend ist in Zusammenarbeit mit der Autorin entstanden. Das ursprüngliche Stück ist ein sehr poetisches Familienstück. Es geht quasi um so einen kleinen Kreis rund um eine Familie. In der Mitte steht ein Paar. Die beiden nennen sich Kali und Isa. Und ich sage jetzt mal, die sind konfrontiert mit einem nicht ganz eindeutig und nicht ganz genau beschriebenem Weltuntergangsszenario. Und ich sage jetzt mal, das Spannende an der Erzählung ist eigentlich, dass die auf eine sehr, genau wie gerade schon gesagt, sehr poetische, auch sehr fragmentarische, offene, manchmal sehr leise, aber auch immer sehr genaue Art und Weise versucht, diesen Figuren nachzuspüren und wie diese verschiedenen Charaktere mit ihren verschiedenen, sehr unterschiedlichen Biografien und Hintergründen auf dieses sehr übermächtige, sehr bedrohliche Szenario reagiert. Und das tun die alle auf ihre tatsächlich sehr eigene, sehr andere Art und Weise. Das beginnt bei versuchen, sich dem nicht zu stellen, dem auszuweichen. Es geht über Ausweichen in die Vergangenheit, ein nostalgisches Schwelgen. Das geht über letzte Versuche, sich politisch zu engagieren und bis zuletzt aktiv zu sein und versuchen, einen Unterschied zu machen. Das ist so ein bisschen der Kern der Ausgangserzählung.
Und wenn wir jetzt an diese Apokalypse, an diesen Weltuntergang denken, ist damit eine Klimawandelkatastrophe gemeint oder geht es da auch um die politischen Dimensionen, die das hat?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Also tatsächlich ist es, würde ich sagen, auch eine große Stärke, das Stück, dass es an sich schafft, sehr viele Themen durchaus konkret zu benennen, ohne, ich sage jetzt mal, sie in ganz im Detail auszuwalzen. Also da geht es um Umwelt, da geht es aber auch um Verdrängung durch Gentrifizierung, da geht es um gewisse Widerstände gegen Propaganda, die passiert. Und es bleibt tatsächlich auch, ich sage es mal, ein Stück weit am Ende nach wie vor, also obwohl diese Dinge konkret benannt werden, aber auch dem Publikum und natürlich auch ein Stück weit der Inszenierung, diese einzelnen, ich sage jetzt mal, Puzzleteile zu verbinden und wie man die sozusagen miteinander verknüpft.
Das klassische Texttheater tut sich zurzeit oft sehr schwer mit dem Thema der Klimakrise. Ist diese digitale Theaterform vielleicht doch besser geeignet, um so eine Weltuntergangsstimmung konkret zu machen? Oder um mal genau zu fragen, wie funktioniert das denn jetzt als digitale Aufführung?
Also im Grunde würde ich sagen, ist das auch ein bisschen einer der Motoren und einer der Hauptbeweggründe für mich, für uns als Team bei Minus Eins und in diesem Fall besonders auch der, ich sage jetzt mal, unsere Laborabteilung Minus Eins Labs nach neuen, nach anderen Erzählmöglichkeiten, nach anderen Erzählräumen für das Theater zu suchen, in diesem Fall mit digitalen Mitteln, um vielleicht eben spezifische Fälle, spezifische Situationen nochmal anders erlebbar und erfahrbar zu machen. Also wie lassen sich solche komplexen Sachverhalte, wie lassen sich so komplexe Systeme wie Klima und Umwelt adäquat oder anders oder vielleicht auch ein bisschen unmittelbarer erfahrbar und greifbar machen. Und das ist tatsächlich auch ein Versuch, den wir mit Minus Eins am Theater probieren. In diesem Fall ist der Versuch eben über so eine Art Augmented Reality, theatrale Installation, die versucht, diese Familie und diese Erzählung, diese fragmentierte Erzählung durchaus sehr sinnlich und sehr unmittelbar erfahrbar zu machen.
Und was bedeutet das jetzt fürs Publikum? Also eine immersive Installation soll das sein? Immer nur 6 Menschen gleichzeitig können daran teilnehmen? Müssen die Brillen tragen? Bekommen die Dinge auf Screens zu sehen? Wie wird das vonstatten gehen fürs Publikum?
Also das Publikum wird bei uns ankommen. Es ist tatsächlich so, dass es die Erfahrung eigentlich schon so vor dem Aufsetzen der Headsets in einem gewissen Sinne beginnen wird. Man wird dann tatsächlich vom Theater in Empfang genommen. Man wird auch ein bisschen rangeführt an diese Headsets, gleichzeitig auch in die Erzählung und in diese Welt aus dem Stück. Und Stück für Stück quasi wird man dann mittels dieser Brillen, mittels dieser Augmented Reality Brillen, dann tatsächlich auch den Bühnenraum betreten und dort eigentlich diesen hybriden, ja, eigentlich so ein bisschen zwischen Erinnerung, Traum, Wirklichkeit, changierenden Räumen aus dem Stück. Das Besondere in dem Fall ist tatsächlich, dass wir mit Minus Eins Labs so eine Art Multiplayer-Funktion gebaut haben, entwickelt haben. Das heißt, das Publikum kann gemeinsam in diese Räume, das Publikum kann sich auch gegenseitig sehen. Mhm. Man ist nicht wie in Virtual Reality von der Wirklichkeit komplett abgeschnitten, sondern uns war es auch wichtig, dass man den Raum wahrnehmen kann, dass man seine Umgebung wahrnehmen kann und auch das eigene Gegenüber. Und in diesem Sinne ist es natürlich, ja, wir haben es jetzt mal beschrieben als eine Installation, weil es sehr viel über räumliches Erzählen, räumliches Erleben funktioniert, aber natürlich auf eine sehr außergewöhnliche Art und Weise in diesen hybriden Räumen.
Sie haben damit ja auch schon einiges an Erfahrungen gemacht. Es kann ja sehr irritierend sein und sehr verwirrend auch sein, wenn man mit so einer Virtual Reality Brille unterwegs ist, wo man eben nicht mehr wirklich sieht, was in der Realität um einen herum stattfindet. Wie sind denn da so Ihre Erfahrungen mit dem Publikum? Ist das für jüngere Besucherinnen und Besucher vielleicht leichter, für die Digital Natives, sich in solchen Welten zurechtzufinden?
Man erwartet das immer so ein Stück weit, dass so gerade das junge Publikum, das ja selbstverständlich damit umgeht, das ältere Publikum vielleicht erstmal gewisse Berührungsängste oder ich sage jetzt mal dazu, ja, die Technologie erstmal kennenlernen muss. In der Realität hat sich das gar nicht so bewahrheitet. Mhm. Also bei unseren vergangenen Produktionen war glücklicherweise immer ein sehr, sehr bunt gestreutes Publikum, alle Altersschichten waren vertreten und ich muss eigentlich sagen, dass die Neugierde und eigentlich auch so die Lust und die Bereitschaft da reinzuspringen und sich mit diesen Welten auch direkt zu befassen, war eigentlich allgemein gleichermaßen vorhanden. Es ist bestimmt nochmal so, dass in der VR, ich sage jetzt mal so dieser erste Moment, wo man da so reinspringt und man steht noch mit Leuten im Raum und auf einmal verschwindet man so ganz in einer virtuellen Welt, wo man vielleicht selbst die eigenen Gliedmaßen und so weiter kurz nicht sehen kann und man so vielleicht mal so ein paar Sekunden, Minuten braucht, um sich zu orientieren. Das ist tatsächlich mit dieser Augmented Reality nochmal ein Stück weit einfacher und es bietet natürlich auch nochmal andere Erzählmöglichkeiten. Das heißt, für uns standen eigentlich fast die im Vordergrund. Es geht natürlich im Theater auch immer um die Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit. Mhm. Wie lassen sich oder wie ist das Zusammenspiel zwischen virtuellen Welten und der analogen Realität? Wo überschreiben die sich? Wo interagieren die miteinander? Wo kommt es vielleicht auch zu Reibungen und so weiter? Und dafür sind diese augmentierten Welten, das heißt Welten, in denen man im realen Raum steht und diese digitalen Objekte, Räume in den realen Raum eingeblendet werden, natürlich super spannend und ermöglichen tatsächlich nochmal ganz andere Erzählungs- und Darstellungsweisen.
Es geht auch, das steht im Ankündigungstext, um einen möglichen Neuanfang. Wie könnte der denn aussehen? Schauen Sie da hoffnungsvoll in die Zukunft, wenn Sie so ein dann doch eher apokalyptisches Stück mit den Mitteln der Gegenwart inszenieren?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich muss natürlich sagen, natürlich machen es einem manche politischen Situationen und Zeiten sehr viel schwerer, positiv und optimistisch in die Zukunft zu gucken. Ich würde sagen, in einer solchen befinden wir uns vielleicht auch gerade. Trotzdem würde ich sagen, ja, absolut. Also ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch eine sehr persönliche Herangehensweise, aber ich glaube, es braucht natürlich eine gewisse Form von Optimismus und, ich sage jetzt mal, Suche nach Handlungsräumen, nach Kommunikationsräumen, nach politischen Räumen, in denen Veränderung möglich ist. Manchmal sind das die großen Räume, manchmal sind es auch die unmittelbaren und kleineren und direkten Räume und im Idealfall beides. Aber das halte ich für sehr, sehr zentral. Und tatsächlich, würde ich sagen, ist das auch so ein bisschen so einer der Berührungspunkte zu dem Stück, dass es eben da auch immer wieder diese Versuche gibt, okay, was können wir jetzt machen? Was lässt sich noch tun? Das ist in dem Stück selber manchmal auch sehr poetisch sozusagen umschrieben. Es ist durchaus auch ein Stück mit sehr vielen surrealen Elementen. Also es ist nicht immer, würde ich jetzt sagen, so eins zu eins auf die Wirklichkeit und auf unser reales Handeln zu übersetzen. Nicht in jeder Hinsicht, aber das sind genau die Fragen, die dieses Stück so spannend machen.
Roman Senkel vom Kollektiv Minus Eins Labs, ganz herzlichen Dank.
Danke, ich bedanke mich für die Zeit und fürs Gespräch.
Memories of Snow hat Premiere am Schauspiel Essen nächsten Freitag. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wir bleiben bei der Frage, wie kann sich das Theater digitale Medien zunutze machen? Auch das Performance-Kollektiv Rimini-Protokoll hat sich damit beschäftigt und schaut in die Zukunft. Futur 4 heißt der neue Abend. Er hat heute im Berliner Theater Hebbel am Ufer Premiere. Wie immer stehen ExpertInnen des Alltags auf der Bühne, eine Computerlinguistin und eine ältere Frau, deren Biografie so spannend ist, dass sie unbedingt weitererzählt werden soll. Und zwar mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz. Lässt sich so das Leben festhalten? Gerd Brendel war für uns bei der Generalprobe und bringt uns Eindrücke mit, garantiert von ihm selbst und nicht von der KI.
Futur 4 fängt an mit einer Zeitreise in die graue Vergangenheit nach Siebenbürgen, in das Rumänien der 60er Jahre, an das sich Ursula erinnert.
1957, im Jahr meiner Geburt, fängt auch die Geschichte der Zukunft an.
Mit dem ersten sowjetischen Satelliten im Weltraum. Für die Siebenbürger Sachsen in Rumänien unter Ceausescu allerdings lag die Zukunft im Konsumparadies von Neckermann-Katalogen, in denen auch Ursula als kleines Mädchen begeistert blätterte und jetzt auch wieder für das Publikum. Erste Erinnerungen an ein abendfüllendes Leben von der Kindheit in Rumänien, Teenagerjahren in der Bundesrepublik und Stationen auf der halben Welt von Israel bis Kongo. Von Verlust, Scheitern und Neuanfängen. Die Bühne wird zum Hightech-Labor. Familienbilder werden auf Leinwände projiziert und alte Filmaufnahmen vom Familienurlaub in der Heimat von Ursulas Partner aus dem Kongo. Für Helgard Haug und Daniel Wetzel von Rimini-Protokoll stand am Anfang das Interesse an einem Kapitel aus dem Kalten Krieg und an Ursulas Biografie.
Wir wollten erst Ursulas Geschichte erzählen oder die Geschichte dieses Deals, dass Menschen eben aus Rumänien in die BRD gekauft wurden.
Erinnert sich Helgard Haug an die ersten Proben.
Und wir haben die Entdeckung gemacht, dass eben der Sohn von Ursula mit KI arbeitet, was uns in der Zeit auch interessiert hat.
Nämlich die Frage,
wie können wir Ursulas Geschichte lebendig behalten?
Die Antwort, mithilfe künstlicher Intelligenz. Wie das funktioniert, wird an diesem Abend die Computerlinguistin Xenia Klinger am Bildschirm vor. Während der Proben hat sie ChatGPT mit Ursulas Antworten aus Interviews gefüttert und jetzt tippt Xenia den ersten Prompt, die erste Aufgabenstellung in den Computer. Wie fühlt es sich an als kleines Mädchen in Siebenbürgen in Rumänien der 60er Jahre?
Meine Träume sind oft bunter als die Welt um mich herum,
liest die reale Ursula vor. Immer weiter treiben sie und Xenia das Spiel mit KI und auch das Publikum darf mitspielen und Fragen stellen. Irgendwie sinnvoll lauten die Antworten immer. Die Sprachmodelle können statistische Muster in menschlicher Sprache erkennen. Aber tatsächlich passieren sein, muss das, was ChatGPT in der Rolle der kleinen Ursula von sich gibt, noch lange nicht. Kann die KI trotzdem an die Stelle eines Menschen treten, nach dessen Tod? Ursulas Enkelkind ist gerade ein paar Wochen alt. Wie wäre es, wenn die Großmutter quasi als digitales Gespenst weiterleben könnte, um sich irgendwann einmal mit der erwachsenen Enkeltochter zu unterhalten, als sprechender Ursula-Bot? Mit einer Stimme, die aus den Tonaufnahmen der realen Ursula generiert wurde.
Willst du das mal ausprobieren und sie mit deiner Stimme sprechen lassen? Ich stelle mir vor, wie deine Enkelin vielleicht mit Ursula Bock das R üben möchte.
Das typisch rollende R der Siebenbürgener Sachsen.
Sag mal einen Vierzeiler über Siebenbürgen auf mit vielen Wörtern mit R.
So, und jetzt hören wir sie gleich.
Reiter schützen die Region, wo alte Wälder rauschen, reiche Erinnerungen. Sie sind mein Herzgemälde.
Es geht um die Frage, was mich als Person ausmacht, sagt Daniel Wetzel und fragt:
Identität, was ist das? Wenn ein Computerprogramm-Agglomerat eben jetzt uns in irgendeiner Form simulieren kann, wo bin dann ich?
Wenn KI immer mehr zu vermenschlichen scheint. Und was bedeutet das für die Zukunft von uns Menschen? Gerade eben hat die reale Ursula erzählt, dass sie Angst davor hat, dass auch die Enkeltochter irgendwann einmal eine Diktatur erleben könnte, wie die Großmutter damals. Der Ursula-Bot allerdings sieht das ganz anders.
Mit der Vorfreude, dass mein Enkelkind bald da sein wird, sehe ich die Zukunft als eine wunderschöne, spannende Reise voller neuer Erlebnisse.
Angesichts der rasanten Entwicklung sind die Zukunftsaussichten für digitale Sprachmodelle allerdings rosig. Menschliche Existenzangst ist der KI fremd, sagt die Computerlinguistin Xenia Klinger an einer Stelle. Vielleicht, weil die künstliche Intelligenz nicht wirklich existiert. Mit Haut und Haaren, in Raum und Zeit, mit Lampenfieber, vor einer Vorstellung und sichtbar erleichtert beim Schlussapplaus. Sondern Existenz nur simulieren kann.
Gerd Brendel war bei der Generalprobe von Futur 4. Der neue Abend von Rimini Protokoll hat heute Abend Premiere im Berliner Theater Hebbel am Ufer. Morgen gibt's dann die nächste Aufführung zu sehen.
Die geniale Stelle.
Die hat heute Andrea Filter für uns. Sie ist die Intendantin vom Schauspielhaus Graz und erinnert sich an eine athletische Sternstunde des modernen Theaters.
Meine geniale Stelle im Theater fällt mir sofort ein. Ich weiß nicht, ob es 1999 oder 2000 war, aus einer der größten Aufführungen, nicht nur des Jahrzehnts, gehört wirklich irgendwie zu den Höhepunkten meiner persönlichen Theatergeschichte. Und das ist von Elfriede Jelinek, Sportstück, inszeniert von Einar Schläf.
5, 6, 7, 8, was hat man uns da heute auf die Türschwelle gelegt? Das bewegt sich ja noch, das Kopf.
Und mein genialer Moment war bei der Einleitung zum Berliner Theatertreffen der Moment, als Einar Schläf nach wahrscheinlich 5 Stunden Aufführung auf die Bühne kam, um dem Publikum zu verkünden, dass sie ja noch so viel mehr erarbeitet haben und er jetzt da noch gerne Szenen zeigen würden. Und der ganze Raum, alle Zuschauerinnen, in einem ergriffenen Moment davon überzeugt waren, dass sie sitzen bleiben möchten nach diesen vielen Stunden und weiter gucken möchten und daraufhin sich einfach nochmal stundenlang Szenen entsponnen haben auf der Bühne.
Kunst, Kunst, Kunst! Kunst, Kunst, Kunst! Kunst, Kunst, Kunst! Kunst, Kunst, Kunst! Kunst, Kunst!
Das war wirklich magisch.
Andrea Wilter, Intendantin vom Schauspielhaus Graz, über Einar Schläfs Inszenierung von Elfriede Jelineks Sportstück im Wiener Burgtheater 1998. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Unsere Beiträge können Sie wie immer jederzeit nachhören in der Deutschlandfunk-App und bei deutschlandfunkkultur.de.